Lieben, ich freue mich, dass ich glaube, ein viertes Mal jetzt unter euch sein kann und ihr mir nochmal eine Chance gibt, endlich mal eine gute Predigt zu halten. Ich danke dir für dein Vertrauen, Michael, dass du da nicht locker lässt und Hoffnung hast. Genau. Ist aber nicht leicht, wenn man so aus der Gegenwart Gottes kommt. Wir bleiben hier drin. Am liebsten wird man jetzt einfach weitermachen und den Lobpreis fließen lassen. Herzlichen Dank, tollen Team, dass Sie uns in den Lobpreis so reingebracht haben. Ich möchte euch hineinführen in, ja, ich kann mal sagen, in das Herz Gottes. Deshalb bleiben wir auch natürlich in seiner Gegenwart. Gott ist gegenwärtig. Und wir haben jetzt angebetet und jetzt möchte er vielleicht etwas zu dir sagen. Und ich wünsche dir eine Offenheit, nicht mich zu hören, sondern dass Gott jetzt dir etwas sagen kann. Ich beginne mit einer kleinen Geschichte. Und zwar der Bauer Josele kommt zu seinem Rabbi, zu seinem Lehrer und fragt ihn, sag mal Lehrer, was muss ich Gott eigentlich geben? Was muss ich Gott eigentlich alles geben? Und der Rabbi sagt, Josele, sieh das mal anders. Ich stelle dir mal eine Frage. Stell dir mal vor, du verdienst 100 Taler im Monat und gibst Gott davon 10%. Was bleibt dir dann noch? Und der Bauer Josele rechnet und rechnet. Und dann sagt er, dann bleiben mir noch 90 Taler. Der Rabbi sagt, falsch. Was dir bleibt, sind 10 Taler. Die 90, die wirst du ausgeben. Die 90, da wirst du alles Mögliche von kaufen und wirst Mieten bezahlen und alles Mögliche. Was dir bleibt, ist das, was du Gott zur Verfügung stellst. Eine Denkweise, die auf den ersten Blick unlogisch erscheint. Aber so einige geistliche Leute lächeln hier schon und sagen, ja, der hat recht. Ich möchte heute Morgen über Großzügigkeit, ich möchte heute Morgen über die Freude des Gebens sprechen. Einfach ein Thema, wovon ich glaube, dass es Gott sehr, sehr am Herzen liegt. Weil er selber das so auslebt. Gott ist ein unglaublich großzügiger Gott und er hat Freude am Geben, wo immer man hinguckt. Und Gott hat noch mehr Freude, wenn er sieht, dass seine Kinder sich davon ein Vorbild nehmen und das auch machen. Paulus sagt ja in Epheser 5, Vers 1, nehmt euch in allen Dingen Gott zum Vorbild. Wenn du mal nicht weißt, was du tun sollst, wie du reden sollst, ob du jemandem vergeben sollst, ob du dir Sorgen machen sollst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, nimm dir doch Gott zum Vorbild, sagt Paulus. In allen Dingen. Schau mal, wie Gott das macht, wie Gott darüber denkt, wie Gott handelt. Und dann mach das auch so. Nimm dir seine Gnade zum Vorbild, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Langmut. Nimm dir seine Geduld, seine Liebe. So wie Gott mit dir umgeht, nimm ihn dir zum Vorbild und sag, so möchte ich auch sein. Natürlich sagst du jetzt, ich bin aber nicht Gott, der kann das, ich nicht. Aber du bist dazu in der Lage. Sonst hätte Gott das nie von uns erwartet. Nimm dir Gott zum Vorbild. Und ich möchte heute über einen Teil des Herzens Gottes sprechen. Und das ist seine Großzügigkeit. Wir haben einen Gott, der unglaublich gerne mit vollen Händen und vollem Herzen schenkt. Und das nicht gezwungenermaßen, sondern das macht er auch noch gerne. Gott gibt unglaublich gerne. Gott hat einen Zug zum Großen. Großzügig heißt ja so ein Zug zum Großen, im Gegensatz zu kleinkariert. Gott hat einen Zug immer zum Großen. Gott, die kleinste Größe, in der Gott denkt, ist nicht der Fingerhut, ist auch nicht das Teetässchen, sondern ich glaube, die kleinste Größe, die Gott überhaupt kennt, ist ein Fass. Aber am liebsten denkt er in Tankern. Gott denkt immer letzten Endes groß. Und wenn er etwas gibt, dann gibt er von Herzen. Dann schenkt er alle seine Sachen, die er uns gibt. Wir haben einen unglaublich großzügigen Gott. Er ist spendabel und er setzt immer noch was drauf. Egal, wo du hinschaust. Wenn du in die Schöpfung schaust, wo der Mensch noch nicht die Finger dran hatte, dann siehst du etwas von einem großartigen, großzügigen, spendablen Gott. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal getaucht ist. Eigentlich müsste man ja sagen, da unten im Meer, unten im Wasser, da wird es dunkel, da sieht man ja nichts, da könnte alles schwarz-weiß sein. Aber wenn du mal Aufnahmen siehst von Korallen, wenn du mal Aufnahmen siehst, was im Meer alles ist, was das für eine Farbenpracht ist, was über Jahrtausende kein Mensch gesehen hat. Erst später kamen so Taucher eben dahin, aber Gott hat unglaublich viel geschaffen. Das ist eine Großzügigkeit. Sein Handeln im Alten Testament, sein Handeln im Neuen Testament, bis hin zu dem Geben seines Sohnes. Auch das geschah von Herzen. Gott hat nicht widerwillig Jesus gegeben, sondern, wie heißt das? Weil Gott die Welt geliebt hat, gab er seinen Sohn. Also du wirst das überall sehen. Du siehst in Gott keinen kleinlichen, kleinkarierten Pfennigfuchser, keinen sparsamen Gott mit schwäbischer Sparsamkeit. Du siehst auch in ihm keinen Schotten, der beim zweiten Advent eine Kerze vor den Spiegel stellt, um ein bisschen sparsam zu sein. Das siehst du bei Gott nicht. Gott ist einfach immer, was immer er gibt, rückt er gerne raus. Nirgendwo siehst du etwas Zähneknirschendes, etwas so nach dem Motto, jetzt ist aber gut, wehe, du kommst noch einmal. Das habe ich von meinem Gott noch nie gehört. Sondern wenn Gott etwas, sein Kommentar, wenn er etwas gibt, ist, schön, dass du da warst. Brauchst du noch was? Kann ich dir noch was geben? Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und hier, nimm was für die Enkel mit. Das ist Gott. Vielleicht glaubst du nicht an so ein Gottesbild. Vielleicht hast du einen anderen Gott kennengelernt. Vielleicht hast du einen Gott kennengelernt, der, oder geglaubt kennenzulernen, der so kleinlich ist und der immer nur in Enge denkt. Ich möchte dir heute sagen, ich glaube an einen Gott, und im Lobpreis haben wir eben so viel von ihm gesungen, der einfach unglaublich genial ist. Großzügig, spendabel. Aus seinen Quellen leben wir. Aber damit sage ich euch nichts Neues. Du sagst vielleicht, dafür hätte ich heute Morgen nicht aufstehen müssen, das weiß ich. Das glaube ich auch alles, habe ich auch gerade besungen. Trotzdem möchte ich es dir mit der Bibel nochmal untermauern. Ein paar Bibelverse, ich könnte ganz viel im Alten Testament lesen, aber ich starte mal mit dem Neuen Testament. Einfach zu sehen, dieser Gott der Bibel ist wirklich der Gott der Bibel. Er ist wirklich so. Ich habe mal ein paar Stellen rausgesucht. Römer, Kapitel 3. Muss ich mal gerade gucken. Oh, ich habe jetzt gerade andersrum gemacht. Genau, da ist es. Römer, Kapitel 10, Vers 12. Paulus schreibt, das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen, einschließlich Leute aus Langfeld. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, ist auch ein Bibelvers. Gott, der großzügig allen gibt, die ihn darum bitten. 2. Korinther 9, aus der sogenannten Kollektenrede von Paulus, auf die komme ich nachher nochmal zu sprechen. Da sagt Paulus, und wir haben den Vers ja eben schon gehört, er, Gott, wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, oder ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr dann mit anderen teilen könnt. Also er wird euch großzügig mit allem unterstützen, was ihr braucht. Und ihr werdet immer noch so viel haben, dass ihr auch es weitergeben könnt. Beispiele werden wir nachher hören. Dann noch ein weiterer Vers aus 1. Timotheus 6, Vers 7. Paulus schreibt hier über die Reichen, also über Menschen, die auch viel haben. Stattdessen sollen sie, die Reichen, ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Und jetzt kommt das. Der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und auch genießen können. Gott ist nicht nur ein großzügiger Gott, nicht nur ein spendabler Gott, er möchte auch, dass wir genießen. Ich habe immer mal wieder Christen kennengelernt, die hatten da ihr großes Problem mit. Die sagen, ja, ich habe es zwar, aber ich darf es nicht genießen. Gott denkt da anders. Du darfst genießen. Du bist nicht hier auf Erden nur, um zu genießen. Das ist was anderes. Aber du darfst genießen. Gott, der uns reichlich gibt. Und wenn man jetzt so Synonyme, also Worte für Großzügigkeit nimmt, dann könnte ich wirklich eine Stunde hier Bibelverse lesen. Worte mit großherzig, Großmut, gerne geben, mit vollen Händen, reichlich, fröhlich geben. Wenn man das mal alles so liest und das mal eingibt im Internet, kommen unglaublich viele Bibelstellen. Sie haben alle mit Gott zu tun. Gott ist genial. Amen? Okay. Aber ich habe ja versprochen, dass wir jetzt zu uns kommen. Was wäre es toll? Und vielleicht sagst du das und sagst, wenn Gott so super ist, wäre das nicht toll, wenn wir auch so wären? Wie genial wäre das, wie geistlich wäre es, auch so zu sein, abzugeben, gerne zu geben, zu teilen, spezielle Dinge zu geben, andere zu beschenken. Es gibt Menschen, die sind ausgestattet mit der Gabe des Gebens und die sitzen vielleicht auch hier teilweise und sagen, wovon redet der? Das ist doch alles ganz normal. Man gibt halt gerne. Aber vielleicht ist das nicht so normal bei dir. Oder vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich habe die Gabe des Gebens nicht, also brauche ich jetzt auch nicht zuhören. Nein, Großzügigkeit hat auch mit der Gabe des Gebens zu tun, aber Großzügigkeit kann man lernen. Großzügigkeit kann man sich auf den Weg machen und sagen, ich möchte gern Gott zum Vorbild nehmen und ich möchte das Schritt für Schritt umsetzen. Und jeder ist an diesem Punkt wahrscheinlich woanders. Die Gabe des Gebens drückt für mich am ehesten diesen Wesenszug Gottes aus. Wenn Menschen anfangen, loszulassen, wenn Menschen anfangen zu teilen. Und ihr Lieben, ich spreche heute Morgen nicht nur von Geld, das ist nur ein Teil, sondern auch von Zeit. Großzügig Menschen Zeit teilen. Kindern, Jugendlichen, älteren Menschen, wo auch immer, großzügig. Zeit ist auch ein kostbares Gut in unserer Zeit. Viele Menschen haben sehr wenig Zeit. Und wenn sie das dann aber großzügig teilen, sagen, ich nehme mir Zeit für dich, ich besuche dich, ich rufe dich an. Auch das ist ein Stückchen von Großzügigkeit. Aber auch beim Geld ist es so. Die ganze Sache ist immer eine Frage meines Herzens. Großzügigkeit ist keine Frage des Kontostandes, dass man sagt, ja, die Reichen, die müssen großzügig sein. Die haben ja genug. Es ist eine Frage des Herzens, nicht meines Kontostandes. Es geht nie darum, wie viel ich gebe, sondern es geht aus welcher Motivation ich gebe. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Geschichte von dieser Witwe haben, mit den 2 Kupferstücken. Das war eigentlich sehr wenig, finanziell gesehen. Da konnte sich kein Priester von Döner kaufen. Da war viel zu wenig. Aber sie hat von ihrem Herzen gegeben. Sie hat gegeben und das war ein Zeichen der Großzügigkeit. Sie hat alles, was sie hatte, gegeben. Und das ist für mich die Großzügigkeit in Person. Aber jetzt müssen wir eine Frage klären, die bei allen Dingen, die man neu hört oder mal wieder hört, die auf unserem Herzen ist, so nach dem Motto, was habe ich denn davon? Wir sind ein Stückchen nahezu alle egoistisch, jedenfalls wie in Erkrath, eh vielleicht nicht so, aber dass man schnell sagt, wenn ich das wäre, wenn ich mich da auf den Weg mache, was habe ich, was springt eigentlich für mich dabei raus? Die Jünger kamen auch so zu Jesus. Jesus, wir haben alles verlassen, was haben wir eigentlich davon? Wir haben alles zurückgelassen. Also es ist eine rein menschliche Frage und ich möchte dir ein bisschen sagen, was der Großzügige davon hat. Warum es tatsächlich ist, die Freude des Gebens zu entdecken. Das ist ein unglaublicher Schatz, ein unglaubliches Geheimnis. Und ich könnte euch viele, viele, viele Geschichten erzählen. die ich in der letzten Zeit erlebt habe, weil Gott mich auf eine neue Fährte gesetzt hat. Ich bereite zurzeit auch die Serie Großzügigkeit in unserer Gemeinde wieder vor. Wir werden sie im September halten. Und ich freue mich schon jetzt darauf, auf die ganzen Zeugnisse, die hier passieren, wo Menschen sagen, hey, ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe es angefangen, ich habe es mir sagen lassen und ich habe mich auf den Weg gemacht. Also, was habe ich davon? Man könnte ja sagen, wenn ich großzügig werde, dann werde ich ja immer ärmer. Je mehr ich gebe, desto weniger habe ich ja. Je mehr ich anderen Zeit zur Verfügung stelle, desto weniger habe ich Zeit für mich. Er sagt keine Amen, weil es auch, ihr ahnt, das stimmt doch irgendwie gar nicht. Oder doch? Ihr Lieben, es ist ein Geheimnis zu entdecken, was Paulus einmal in einem Satz sagt, da zitiert er Jesus, da zitiert er ihn und sagt, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade einen wieder übersprungen oder nicht reingenommen. Nein, habe ich nicht reingenommen. Paulus zitiert Jesus in Apostelgeschichte 20, 35. Da heißt es, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nur nehmen. Geben macht glücklicher als nehmen. Geben macht reicher als nehmen. Du hast im Endeffekt mehr, als du vorher hattest, wenn du weggibst. So ein Blödsinn, sagt dein Steuerberater. Das ist verrückt. Wenn du weggibst, hast du weniger. Das ist doch, rechne doch mal nach. Du hast 50 Euro und du verschenkst sie, dann sind sie weg. Der andere freut sich und du gehst leer aus. Die göttliche Logik, die göttliche Mathematik ist anders. Großzügigkeit. Ich möchte dir jetzt erstmal sagen, was der Großzügige alles hat, wenn er anfängt, anders mal zu denken. Jetzt der Bibelvers, Sprüche 3. Ich bin irgendwo noch ein bisschen, glaube ich, anders in der Einteilung. Da muss ich jetzt hin. Psalm 112, genau, da bin ich jetzt. Alles gelingt dem, der großzügig ist und gerne leiht und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Großzügig gibt er dem, der in Not ist. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen und er wird zu großem Ansehen kommen. Das ist das Wort Gottes. Alles gelingt dem, der großzügig ist und gerne leiht und in seinen Geschäften ehrlich ist. Klammer auf, der Großzügige muss keine miesen Tricks machen. Der Großzügige muss nicht andere reinlegen. Der Großzügige muss nicht, obwohl er schon so viel hat, immer noch irgendwelche steuerlichen Tricks reinnehmen, um noch mehr zu haben. Das braucht der Großzügige nicht. Das braucht der, der immer nur an sich denkt. Der Großzügige ist ehrlich in allen seinen Geschäften und er wird zu großem Ansehen kommen. Er wird Spuren hinterlassen, vielleicht auch in deinem Leben, dass du dich an einen Menschen erinnerst, der dir in Not geholfen hat, der sich für dich eingesetzt hat, der Zeit investiert hat, der dich aus einer finanziellen Krise rausgeholt hat. Er kommt zu hohem Ansehen, das heißt, er hinterlässt Spuren in deinem Leben. An deinen Finanzberater wirst du dich wahrscheinlich später nicht mehr erinnern oder an deinen Finanzbeamten, aber an den großzügigen Menschen, weil du sagst, der hat mir in der Situation geholfen. Das nächste, Sprüche 11, Vers 24, wer großzügig gibt, jetzt hör gut zu, der wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird dabei immer ärmer. Sag mal, das ist Evangelium, nicht nur für Schotten und Schwaben, sondern das ist wirklich Evangelium. Wer großzügig gibt, sagt Gott, wird immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, nichts gegen Sparsamkeit, aber wer sparsamer ist, als er sein sollte, die Bibel nennt das übrigens Geiz, der wird immer ärmer dabei. Auch wenn sich sein Konto füllt, auch wenn man sagt, boah, guck mal, was der alles hat und was er sich alles leisten kann. Gott sagt, der Großzügige wird immer reicher. Noch einmal, dieser Satz ist für den Verstand, für die Logik, für unser Denken Blödsinn. Aber es ist ein Geheimnis zu entdecken. Gott sagt, der Großzügige wird immer reicher. Noch ein Bibelvers, Sprüche 11, Vers 25. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Großzügigkeit und Zufriedenheit sind wie ein Geschwisterpärchen, das ist wie Bruder und Schwester. Oder zwei Brüder oder zwei Schwestern zusammen, also zwei, die zusammengehören. Der Großzügige ist zufrieden. Er ist einfach innerlich zufrieden. Er hat Frieden gefunden. Er ist reich geworden darin. Und dann geht der Vers weiter. Wer anderen hilft, dem wird auch mal selbst geholfen werden. Wir haben eben diese Stelle am Anfang des Gottesdienstes und eben habe ich sie auch noch mal gelesen aus 2. Korinther 9 gehabt. Da sammelt Paulus für die Christen in Jerusalem, für die Urgemeinde. 2. Korinther 9, da schreibt er denen und sagt, Leute, ich komme bei euch bald besuchen, legt schon mal Geld zusammen, damit ihr nicht sagt, ach schade, dass du jetzt gerade vorbeigekommen bist, wir haben gerade nichts. Also dann sagt er, legt großzügig zusammen, ich komme irgendwann und sammle und die ganze Geld geht nach Jerusalem. Warum? Weil die Jerusalemer Gemeinde in großer Armut war. Jetzt lesen wir aber in der Apostelgeschichte, dass das eine Gemeinde war, die sehr großzügig war. Die haben Äcker verkauft, die hatten alles, das steht sogar drin, sie hatten, wenn einer in Not war, teilten sie, sie legten das alles zu den Händen der Apostel, zu den Füßen der Apostel und sie teilten aus, sie verkauften Äcker wie der Barnabas und so weiter. Also da waren großzügige Leute drin. Das war übrigens nicht alles ihr Zehnter, was sie da gemacht haben, sondern das war alles drüber hinaus. Aber dann kamen sie in Not. Dann kamen Wirtschaftskrisen, dann kam Verfolgung, dann kam Bedrückung. Jerusalem kam in eine große Not, wirtschaftliche Not. Und dann waren sie arm. Und das, was im Alten Testament schon stand, wer anderen hilft, dem wird geholfen werden. Und ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du hörst, dass ein großzügiger Mensch in Not ist, jemand, der dir viel geholfen hat, jemand, der sich so eingesetzt hat, jemand, der so viel Zeit investiert und Geld investiert und du hörst, der hat Not. Ich sag dir eins, das Erste, was du willst, ist dem zu helfen. Oder? Sagst, oh, hey, wie kann ich dir das Gutes tun und der kümmert sich doch sonst immer und jetzt braucht der mal Not und der gilt immer zu Kranken und jetzt ist er selber krank. Einem Großzügigen, dem wird gerne geholfen. Wenn du da aber einen hast, der nie was rausrückt, der nie irgendwo mithilft, der nur an sich selbst denkt und der nur so für sich lebt und der kommt in Not, da sagt man, naja, Pech gehabt. Jetzt ist er auch mal dran. Ja, so ungeistlich können wir sein. Aber irgendwie kommt das vielleicht zuerst hoch. Einem Großzügigen, wenn er in Not kommt, dem wird geholfen werden. Ich glaube, es reicht aus, es lohnt sich, diesen Vorbild des großzügigen Gottes mal hinterherzuschauen und zu merken, meine Hände werden gefüllt, wenn ich gebe. Ihr Lieben, einem Menschen in die Augen zu schauen, dem man etwas Gutes getan hat, großzügig, nicht was man geben musste, sondern großzügig, sei es ein großzügiges Trinkgeld oder sei es ein Briefumschlag, weil er in Not ist. Einem Menschen in die Augen schauen, ihm etwas tun, womit er nicht gerechnet hat. Dieser Moment ist einer der heiligsten Momente, der schönsten Momente. Wenn Menschen in Tränen ausbrechen oder Menschen dir sagen, hey, das hat mir so gut getan, dass du dir Zeit für mich genommen hast, dass du mich besucht hast, dass du mir dieses Geld gibst. Das sind Momente, die möchtest du nicht eintauschen. Das sind Augenblicke. Ich habe mit Gott vor einiger Zeit einen Deal ausgemacht, so vor anderthalb Jahren. Ist nur ein kleiner Deal. Und zwar immer, wenn ich auf einen öffentlichen Rastplatz gehe oder auf öffentliche Toilette gehe oder was auch immer, und da sitzt jemand, der dort sauber macht, ihm mindestens 5 Euro geben. Das ist so eine persönliche Sache. Ich war früher jemand, der immer sehr, sehr begeistert war, wenn da niemand saß, weil ich dann ausgehen konnte. Und ich war immer ein bisschen verklemmt, wenn da jemand saß. Ich habe da auch nichts hingelegt. Und bin immer ganz schnell, wenn der abgelenkt war, immer ganz schnell rausgegangen. Und irgendwann hat Gott mir gesagt, pass mal auf, da hören wir jetzt mal auf, das Spielchen. Nicht zur Strafe musst du jetzt mehr abdrücken, sondern mach das einfach mal. Ihr Lieben, ich kann euch Begegnungen erzählen. Es ist unglaublich, dieser Augenblick. Einem Menschen etwas hinzulegen, womit er nicht rechnet. Er rechnet mit 30 Cent. Ja, oder mit 50 Cent. Aber er rechnet nicht mit 5 Euro. Erst letztens war ich in einem Kino abends und bin dann nochmal schnell raufgegangen, auf Toilette nochmal gegangen vor dem Film. Und da saß jemand, es war ein Spätfilm und es war so 22.30 Uhr und da saß jemand vor so einem Teller, der dort für die Toiletten im Kino sauber macht. Ich habe ihm das Geld hingelegt. Ich darf auch immer einen Satz sagen. Der Herr segne dich. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und ich habe ihm das getan und bin dann rausgegangen und wollte zum Film gehen. Und da kam er hinter mir her. Und hat mich nochmal angehalten, hat meine Hand geschüttelt und hat gesagt, ich wünsche Ihnen den Segen Gottes auch zurück. Ich brauchte gar nicht mehr ins Kino gehen. Also das war für mich, der Abend war im positiven Sinne gelaufen. Kleine Erlebnisse, ganz kleine Dinge. Einem Menschen etwas großzügig zu geben, einem Menschen etwas Gutes zu tun, für einen Menschen da zu sein, ist ein unglaubliches Geschenk. Der Großzügige fragt, was brauchst du? Der Kleinliche schaut ängstlich und fragt, wo bleibe ich? Oder was habe ich davon? Noch einmal, Geben und Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Ist ein Herzensanliegen. Und mit dieser Entscheidung beginnst du wirklich ein Abenteuer. Du beginnst ein Abenteuer des Gebens. Du entdeckst das, was die Bibel schon lange Zeit gesagt hat, Alten wie im Neuen Testament. Du machst dich auf die Suche und du machst dich auf die Spur und du wirst diese Dinge erleben. Ihr Lieben, ich kann euch nicht dazu drängen, aber ich kann euch ermutigen, das zu tun. Und manch einer denkt vielleicht jetzt kommt bestimmt gleich noch die Frage nach dem Zehnten. Dieses Thema, wo Christen sehr gerne sich drüber streiten. Du willst bestimmt irgendwas über den Zehnten sagen. Ich habe viel über den Zehnten mit Leuten diskutiert. Übrigens immer mit Menschen, die den Zehnten nie zahlen. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der den Zehnten zahlt und mit ihm diskutiert, dass er mir sagt, so was Blödes, eigentlich würde ich am liebsten aufhören, aber ich mache das ja aus Tradition. Es sind immer Menschen, die mir versuchen beizubringen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und nicht einen, der Zehnten gibt. Ich sage immer, wo ist das Problem? Gib doch einfach fröhlich deinen Zehnten, dann löst du das auf. Ja, es wird immer so gesagt, eben das eine ist gesetzlich und das andere, und da wollen wir nichts mit zu tun haben, der fröhlichen Geber. Und ob ich da 1% oder 3% oder 10% gebe, Hauptsache fröhlich. Sieht Gott völlig anders. Weißt du, der Zehnte ist nicht gesetzlich. Der Zehnte ist eine Herzenssache. Lang bevor das Gesetz kam, gab es 2 Männer, die angefangen haben, den Zehnten zu geben. Der eine war Abraham, weil er so viel Geld hatte. Und dann begegnete er einem legendären Person, dem Melchisedek, dem hohen Priester Melchisedek, ein Sinnbild für Jesus. Und er begegnet ihm und schenkt ihm 10% aus seinem Herzen. Gott hat ihm nicht am Abend vorher gesagt, du pass mal auf, morgen kommt Melchisedek, sei bloß großzügig. Sondern das war Abrahams Herz. Er gab ihm 10% von allem, was er hatte. Und der andere war sein Enkel Jakob. Jakob war in einer finanziellen schwierigen Situation, in einer großen Not, und er hat Gott versprochen, Gott, wenn du mich hier rausbringst, wenn du mich wieder nach Hause bringst, wenn du mich in das Land meiner Väter zurückbringst, dann verspreche ich dir, dass ich dir 10% von allem geben werde. Es ist ein Herzensanliegen. Erst später hat Gott das ins Gesetz mit reingenommen. Aber der Zehnte, ihr Lieben, war eigentlich nichts anderes als Tempelsteuer. Damit wurde die Arbeit im Tempel bezahlt. Die Leviten, die kein Eigentum hatten, dass sie arbeiten konnten. Damit wurde der ganze Tempelhaushalt finanziert. Das war der Zehnte. Wie Kirchensteuer fast. Und da hat Gott auch keinen Spaß verstanden. Gott hat es gesetzlich gemacht. Als die Menschen angefangen haben, Gott zu betrügen, als sie gesagt haben, ja, du brauchst 10 Schafe, 3 davon sind gesund und 7 sind sowieso krank, also komme ich ein bisschen günstiger vom Zehnten weg. Da hat Gott in Malachi 3 gesagt, Leute, ihr betrügt mich. Ihr hintergeht mich. Und dann sagt Gott, pass mal auf, schaut doch mal an, wie es euch geht, seitdem ihr versucht, günstiger vom Zehnten wegzukommen. Ihr verdient und es ist alles weg. Und dann sagt er, prüft mich, bringt den Zehnten wieder voll in mein Haus und prüft mich, ob ich nicht dann wieder die Fenster des Himmels aufmache und wieder Segen bringe. Ich sehe euer Herz, ihr Lieben. Ich gucke nicht auf die Prozente. Ich sehe, dass ihr von 10 Schafen, dass 7 Kranke dabei sind. Ihr opfert mir Sachen, die ihr nie euren König oder was auch immer opfern würdet. Aber mich, euren Gott, meint ihr damit zufriedenzustellen. Aber ihr Lieben, der Zehnte hat mit Großzügigkeit nichts zu tun. Wenn du deinen Zehnten gibst, wenn du 10% von dem gibst, was Gott dir alles schenkt, den Rest für dich behältst, dann bist du treu, nicht automatisch großzügig. Das ist Treue gegenüber Gott. Gott, du gibst mir so viel und ich gebe dir 10% zurück. Ich bin immer noch ein Fan von 10%. Aber das ist für mich keine Großzügigkeit, das denken wir oft. Boah, wer 10% gibt, das sind aber die großen Geber. Das sind treue Menschen. Ich will es nicht kleinreden. Aber das ist für mich die Basic. Wenn du mit 7% oder 4% ankommst, gehört in Amerika die Christen eben, Durchschnitt von amerikanischen Christen liegt bei 1,6%, was sie geben. Ich glaube, das sind viele Betrüger darunter. In Deutschland liegt es vielleicht bei 2,4%. Aber noch einmal, die Großzügigkeit ist was anderes. Die Freude des Gebens, das ist das, was Gott, wo er in unser Herz guckt und sagt, Gott, ich möchte mein Leben verschenken. Finanzen, Zeit, Kräfte, ich möchte dir geben. Ich bin dazu da, dass ich möchte dich als Vorbild nehmen. Du schenkst mir so viel, jeden Morgen neu ist deine Gnade da. Deine Barmherzigkeit, deine Güte, deine Treue. Mit dem beschenkst du mich so großzügig. Gott lässt es regnen, Gott lässt auch die Sonne draußen scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und ich möchte von dem lernen. Noch einmal, Großzügigkeit ist etwas, was wir im Herzen anfangen. Und ich möchte euch und ich möchte auch meine Gemeinde mit auf eine Reise nehmen, hinein in ein Leben voller Segen. Hinein in einen Lebensstil, von dem du irgendwann mal sagen wirst, warum habe ich da vorher nichts von gehört? Ich habe immer nur so gesagt, das muss ich, das sollte man tun, Christen wollen immer Geld haben. Wenn 3 Baptisten zusammenstehen, lässt einer einen Klingelbeutel rumgehen, die wollen immer irgendwas haben. Aber mal zu denken und sagen, nein, es geht um Gott und zu sagen, ich gebe, ich bin großzügig. Und noch einmal, es geht nicht um die Frage, was habe ich davon? Es gibt auch Christen, die verstehen den Zehnten zum Beispiel so als bisschen frommes Bingo spielen. Gib Gott also den Teil, er wird dir bestimmt mehr zurückgeben. Der Großzügige denkt nicht so, sondern der Großzügige, darum geht es, dass andere gewinnen und dass mein Leben reich wird und dass ich Spuren hinterlasse, weil ich die Hände geöffnet habe, meine Brieftasche, mein Konto, meine Zeit, weil ich investiert habe in das Leben. Zum Schluss möchte ich dir noch sagen, der Großzügige geht nicht leer aus. Er wird auch beschenkt. Das habe ich eben versucht zu sagen. Und ich glaube, spätestens am Ende der Tage, wenn du vor deinem Gott stehst, Und er dir zeigt, was deine Großzügigkeit, was deine Saat, was deine Gelder, die du investiert hast, was sie fürs Reich Gottes bedeutet haben. Du wirst zurückblicken und da wird kein Großzügiger da stehen und sagen, wie konnte ich damals nur so großzügig sein? Was hätte ich mir noch alles erlauben können, wenn ich nicht so großzügig gewesen wäre? Ich glaube, das wird keiner im Himmel sagen. Da werden vielleicht einige stehen und sagen, warum habe ich das erst am 8.7.2018 zum ersten Mal gehört? Jetzt bin ich 70 und jetzt muss ich noch anfangen. Oder du wirst vielleicht sagen, warum habe ich die Predigt vom 8.7. nicht ernst genommen? Auf welcher Stufe stehst du zurzeit? Großzügigkeit ist wie eine Stufe, Schritt für Schritt zu lernen. Und es hört nie auf. Du kommst nie oben hin und sagst, jetzt bin ich der großzügigste Mensch. Du kannst immer noch lernen. Immer noch lernen. Als ich angefangen habe, ich habe lange Zeit das gepredigt, habe ich überhaupt noch die Zeit? Ja, sieht noch gut aus. Ja. Als ich angefangen habe, über diese Sache nachzudenken, da habe ich Gott gesagt, mein Zehnte wird aufgeteilt. So war das bis dahin. Ich gebe einen Teil in die Gemeinde, in meine eigene Gemeinde, weil die mich auch unterstützt. Und ein anderer Teil geht in die Mission. Wir unterstützen seit 30 Jahren Missionare. Wir unterstützen noch 3-4 Projekte, Compassion und verschiedene Sachen, so ein Patenkind. Und so habe ich den Zehnten aufgeteilt. Und in dieser Phase der Reise, auf die ich mich gemacht habe, hat Gott gesagt, gib 10% in die Gemeinde. Tu den Zehnten in deine Gemeinde. Da habe ich Gott gesagt, ja, aber das geht schlecht, weil ich kann auch nicht den Missionaren sagen, ihr kriegt jetzt nichts mehr nach 30 Jahren, wenn ich jetzt alles in die Gemeinde tue. Und Gott hat mir in der Stille dann gesagt, wo ist das Problem? Ich habe nur gesagt, du sollst 10% in die Gemeinde geben. Das andere kann alles weiterlaufen. Da habe ich ihm vorgerechnet, dass das ja mehr ist als 10% dann. Schien er nicht erstaunt zu sein. Ihr Lieben, es war für mich ein wichtiger Schritt und ich habe das umgesetzt. Ich kann euch sagen, seitdem einige Monate ins Land gegangen sind, laufen die Finanzen unglaublich gut. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich gebe mehr, wesentlich mehr als vorher, aber ich habe wesentlich mehr hinterher. Ich weiß es oft nicht, woher es kommt. Es ist ein Geheimnis, als wenn Gott gesagt hat, mach weiter. Deshalb, auf welcher Stufe stehst du im Augenblick? Vielleicht bist du hier und sagst, bisher habe ich immer nur so ab und zu mal was in die Kollekte getan, war froh, wenn der Körbchen bei mir nicht vorbeikam. Das war's auch. Die scheinen ja auch genug zu haben, so ein schöner Bau hier. Vielleicht kannst du mal anfangen, regelmäßig etwas zu geben. Vielleicht tust du schon regelmäßig einiges. Und kannst sagen, ich möchte gerne am Monatsanfang meinen Zehnten zahlen. Vielleicht zahlst du schon lange Zeit deinen Zehnten und sagen, vielleicht wär's mal was mit 11%. Dein Ehepartner wird belassen und denkt, oh, liebe Zeit. Einfach ein Schrittchen weitergehen. Immer in dem Wissen, der Großzügige wird immer reicher. Und damit meint die Bibel nicht automatisch, er kriegt immer mehr Geld. Sondern in seinem Herzen wird er immer reicher. Und du entdeckst die Freude des Gebens. Ich wünsche mir eine Gemeinde in Erkrath, aber ich wünsche mir auch eine Gemeinde in Langenfeld, die diesen großzügigen Gott auslebt. Wo immer ihr heute hingehen werdet und morgen sein werdet, als großzügige Geber Zeit investieren in das Leben von Menschen. Da, wo Not ist, investieren, geben, verschenken. Die Hände öffnen. Und ihr Lieben, es wird ein Segen in diese Gemeinde zurückfließen. Davon bin ich überzeugt. Weil wir haben einen Gott, der sich nichts schenken lässt. Gott setzt immer noch einen drauf. Wenn er sagt, hey, du öffnest deine Hände, komm, was kann ich dir Gutes tun? Ich möchte gern für euch beten, dass dieser Gedanke sich in euch nicht festsetzen und sagen, es geht ja nur wieder um Geld. Ja, gegen die Bibelverse kann man nichts sagen, aber letztendlich geht es ja nur um Geld. dass sich dieser Gedanke nicht festsetzt, sondern es geht um die Freude des Gebens. Und Gott wird dich gebrauchen und Gott wird dir eine Menge vor die Tür bringen, weil du diese Freude entdecken sollst. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte gern für euch beten. Vater, wir leben von deinen Quellen. Wir leben von einem großzügigen Gott. Wir leben von einem Gott, der sich selbst verschenkt hat. Und wir leben jeden Tag von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Güte, von deiner Großzügigkeit. Wir leben in einem Land, wo wir so reich sind. Vater, und wir wollen lernen von dir. Wir wollen unsere Hände öffnen. Wir wollen hier stehen und sagen, Gott, zeige mir die Freude des Gebens. Wo es nicht darum geht, was ich tun muss, sondern was ich tun möchte. Für uns Menschen in den Weg, wo wir teilen können, wo wir investieren können, was immer es ist. Geist Gottes, hol uns raus aus unserer falschen Sparsamkeit. Hol uns raus aus unserer Raffgier. Hol uns raus aus unserem Kreisen um uns selbst, dass es immer nur um uns geht. Und mach uns zu Gefäßen deiner Güte. Mach aus uns großzügige Menschen, die dich zum Vorbild haben. In Jesu Namen. Amen.